Greenvestigativ, der True Crime Podcast zu Umweltverbrechen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greenvestigativ, dem True Crime Podcast von Greenpeace. Mein Name ist Emanuel, ich bin Pressesprecher und euer Host. Und ich darf heute auch wieder meinen Kollegen Stefan aus dem Investigativteam begrüßen. Hallo Stefan.
Hallo Emanuel.
Und auch Raffi ist heute bei uns. Raffi ist Content Creator, Streamer, Influencer und hat uns auf den Recherchen zur Mülldeponie in St. Pölten begleitet.
Hallo Raffi.
Servus. Schön, dass ihr beide da seid. Ich sag wieder, weil wir haben in der letzten Folge begonnen, rund um die Entwicklungen auf der Skandaldeponie in St. Pölten zu sprechen. Und wer die erste Folge verpasst hat, sollte sie dringend nachhören, damit er heute voll mit einsteigen kann. Ich fasse trotzdem für heute nochmal ganz kurz zusammen, was wir bis jetzt wissen, bevor wir uns mit den neuen Entwicklungen befassen können. Wir haben im Sommer 2024 Hinweise bekommen zu Missständen, zu unsauberem Verhalten und Arbeiten rund um die Mülldeponie in St. Pölten, denen wir begonnen haben nachzugehen. Diese Hinweise haben sich dann durch Augenscheinrecherchen, durch Offline-Recherchen bestätigt, verfestigt und wir haben all das gesammelte Material den Behörden übergeben und dann ist es schließlich im Dezember 2024 zu einer unangekündigten Kontrolle durch die Behörden auf der Deponie in St. Pölten gekommen. Und genau da wollen wir auch heute einsteigen und uns anschauen, was genau bei dieser Kontrolle passiert ist, was gefunden wurde und wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Es ist ja alles ziemlich schnell gegangen am Tag der Kontrolle, Stefan. Vielleicht kannst du uns sagen, wie schnell es ging, bis was gefunden wurde und auch was gefunden wurde bei dieser ersten Kontrolle im Dezember 2024.
Die Kontrolle war jetzt nicht sehr spektakulär, weil im Endeffekt war nur ein Baggerfahrzeug beim Landhaus in St. Pölten. Das ist dann zur Deponie gefahren, gemeinsam mit den Beamten des Ministeriums und der Umwelt- und Anlagenabteilung des Landes Niederösterreich. Die haben bei der Deponie angeläutet. Der Zuständige hat sozusagen die Tür geöffnet und dann hat es geheißen, Betrieb sofort einstellen, Kontrolle unangekündigt. Wobei wir wissen ja vom letzten Mal, dass die Kontrolle nicht so unangekündigt war, wie man denkt. Und dann sind sie sozusagen den Deponieberg hoch, haben mit dem Bagger ein Loch gegraben, haben gesehen, okay, alles, was Greenpeace uns gezeigt hat, stimmt. Man sieht es in dem Loch. Dann haben sie ein zweites Loch gegraben. Im zweiten Loch haben sie dasselbe gesehen, also unbehandelten Restmüll, der dort verscharrt wurde und der hat auf einer Deponie einfach nichts verloren. Das ist illegal. Und dann haben sie sofort gesagt, okay, klarer Fall, die Deponie muss gesperrt werden und es muss großflächig untersucht werden. Und das Ganze war dann so um 10 Uhr am Vormittag bereits vorbei.
Das heißt, es ist eigentlich ruckzuck gegangen. Man hätte an dem Punkt ja auch aufhören können und sagen können, man hat gewonnen. Das hat uns aber natürlich nicht gereicht. Und natürlich ist der Fall damit nicht abgeschlossen. Es gab in den ersten Stellungnahmen danach von der Firma Zöchling ja Aussagen, die uns etwas zweifeln haben lassen. Es wurde nämlich, Raffi, von einem Logistikfehler gesprochen. Was hat es mit dir gemacht? Wie hast du das aufgenommen und auch wahrgenommen, diese Aussage, diesen Missstand als Logistikfehler zu bezeichnen?
Ja, ich fand es in der Kommunikation immer schon recht spannend. Also man muss ja da vorher gehen nochmal hinstellen, die Zöchling hat eigentlich niemanden, der dafür zuständig ist, das selbst zu kommunizieren, sondern die haben eine externe Person als Freelancer sozusagen als Pressesprecher angeheuert. Also das ist, der Job ist effektiv. Du musst für uns Unternehmen sprechen, weil wir es nicht selber machen und dein Kopf rollt dann dafür in der Öffentlichkeit. Und das war genau diese Person mit der Aussage von dem Logistikfehler, die natürlich nicht stimmt, ja. Also ein Logistikfehler kann man nicht sagen, wir graben aus Versehen unverarbeiteten Restmüll ein oder widersetzen uns den Vorgaben. Und ich glaube, es war ja auch im selben Statement dann auch mit begründet, weil es war ja in 2024 im Herbst oder Ende Sommer, Anfang Herbst ja auch das Hochwasser in Niederösterreich, wo sie dann gesagt haben, ja, sie dürfen das und das, also den Restmüll da zwischenlagern und sowas. Das hat ja nichts damit zu tun, wie er dann eingraben wird, wie er zwischengelagert werden darf. Also mag sein, aber das war ja auch nicht das Ende der Geschichte mit diesem Logistikfehler, weil das ist ja nicht in den letzten Monaten akut gewesen, sondern das ist ja dann, wie sich später durch Google-Satellitenbilder-Recherche herausgestellt hat, seit 2021 der Fall, ne?
Ja. Also die Hauptfrage war, wie lange läuft das schon, wie viel ist eingegraben worden und was hat das mit diesem Hochwassermüll-Zwischenlager zu tun? Und wir haben uns einfach Satellitenbilder angeschaut, seit 2007 bis 2024. Man muss sagen, die Deponie ist 2019 privatisiert worden. Das heißt, für uns war es sehr spannend zu sehen, wie die Deponie ausgesehen hat, als sie von der Stadt St. Pölten betrieben wurde.
Grün war sie. Das sehr hat mich grün. Voll schockiert, wie du mir das gezeigt hast. Das war ausgeschaut wie eine Waldanlage eigentlich fast. Und danach ist auf einmal nur noch grau und braun.
Ja, es war vorher sehr grün, ein schöner Park. Und ab dem Moment, wo die Zöchling das gekauft hat, ist das in eine Baustelle verwandelt worden. Man sieht, die haben dort auch Material abgegraben. Also die Deponie wurde abgegraben. Wir wissen nicht, wohin sie das Material verfrachtet haben. Die Behörde hat darauf sehr wenig oder gar nicht reagiert. Und wir haben in den Bildern gesehen, dass ab 2021, also wir haben sogar Satellitenbilder gekauft, weil im Weltall fliegen tausende Satelliten herum. Man kann Bilder kaufen, hochauflösend. Ein so ein Bild hat 6 Gigabyte. Ich habe eine Spezialsoftware gebraucht, um das Bild überhaupt zu öffnen. Und da kannst du sozusagen reinzoomen und siehst die Zigarettenmarke des Hacklers, der am Bild zu sehen ist. Und dort sieht man relativ gut, dass in kleinen Gruben so weiß, graue, bunte Fraktionen liegen, die eindeutig als Restmüll interpretiert werden können. Das heißt, die Zöchling haben über Jahre hinweg hier Falschdeponierung gemacht. Und das hat diese Analyse gezeigt. Wir haben auch gesehen, dass die Deponie nicht nur dort, wo die Behörden sozusagen jetzt untersucht haben, sondern auch in anderen Bereichen vermutlich Restmüll oder andere Müllsorten eingegraben wurden.
Es gibt ja mehrere Bereiche auf so einer Deponie, das muss man vielleicht nochmal irgendwie einordnen. Es war am Anfang der Verdacht, dass es um einen kleineren Bereich geht. Das hat sich aber dann durch die Recherche mit den Satellitenbildern ausgeweitet, dass es auch an anderen Stellen auf diesem Deponiestandort Restmüll vergraben wird, Plastikmüll vergraben wird, Dinge, die dort nicht hingehören, alle Arten von unbehandelten Problemstoffen und Müllstoffen.
Ja, genau, die haben auch zum Beispiel, bis 2008 war es legal, ein Restmüll-Zwischenlager anzulegen. Das Zwischenlager bedeutet, man schmeißt den Restmüll auf einen Haufen und dort liegt er dann. Und das ist 2008 eingestellt worden und die Zöchling hat sozusagen die Deponie 2019 übernommen. Und in den Bildern sieht man, dass ab 2021 dieses Restmüll-Zwischenlager, was eigentlich keine einzige Firma in Österreich so macht, wieder eröffnet worden ist. Ich weiß auch nicht, ob das rechtskonform ist. Die Zöchling haben dann immer behauptet, das ist wegen der Hochwassersituation. Das Hochwasser war im September 2024 und bei einem Hochwasser fällt extrem viel Sperm und Restmüll an. Deswegen ist diese Regelung auch sinnvoll, dass man das temporär zwischenlagert. Aber wir haben in den Satellitenbildern gesehen vom August oder auch davor, dass da auch schon gewaltige Mengen an Restmüll herumliegen. Und diese offene Lagerung von Restmüll ist doch besonders heikel, weil die können relativ schnell zum Brennen anfangen, wenn man da nicht sauber und gut arbeitet.
Wir haben all diese Materialien gesammelt, wir haben es dann auch veröffentlicht, schrittweise. Du, Raffi, hast auch immer wieder dazu kommuniziert, über deine Social-Media-Kanäle, hast Videos mitgemacht und dazu aufgerufen und also sich dazu aufgerufen, sich zu informieren, sich dafür zu interessieren und daran zu beteiligen. Und bei uns hat das dann wieder einen weiteren Puzzlestein ergeben, der uns schließlich dazu geführt hat, im März eine Strafanzeige einzubringen gegen die Zöchling. Vielleicht kannst du, Stefan, kurz erklären, worum es gegangen ist in dieser Strafanzeige, um welchen Passus oder Paragraphen oder was genau wir der Zöchling da vorwerfen in diesem Strafakt.
Ja, grundsätzlich ist Strafanzeige für Greenpeace eine Ultima Ratio. Das haben wir in den letzten 25 Jahren, glaube ich, gar nicht mehr gemacht. Ich glaube, die letzte war 2000. In dem Fall haben wir gesagt, okay, das ist so dreist. Und vor allem diese Ausreden mit Logistikfehler und diese Dementis die ganze Zeit haben uns dazu geführt zu sagen, okay, wir besprechen uns mit unserem Anwalt. Und da ist relativ schnell klar geworden, dass es den 181b im Strafgesetzbuch gibt. Das ist quasi sozusagen Verbrechen gegen die Umwelt. Und der besagt, wenn jemand Abfälle verarbeitet, entsorgt, verbringt, bla 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 und dabei rechtswidrig arbeitet und einen Beseitigungsaufwand, der größer als 50.000 Euro ist, verursacht, dann greift dieser Paragraph. Und 50.000 Euro ist jetzt, klingt nach viel Geld, aber im Fall von Zöchling, von der Deponie, war das jetzt sehr wenig, weil das sind 500 Tonnen Restmüll. Das sind 25 Lastwagen voll. Und allein, was wir auf den Bildern gesehen haben, was wir sozusagen vor Ort dokumentiert haben, gingen wir von ungefähr 30.000 Kubik, also von mindestens 3 Millionen Schaden aus. Nach den Satellitenbilderanalysen und mit Rücksprachen mit den Behörden sind wir davon ausgegangen, dass man wahrscheinlich bei einem Beseitigungsaufwand von mindestens 10 Millionen Euro ist. Und dann war relativ klar, dass dieses Strafausmaß also diese Strafanzeige sicher durchgeht und dass das abgesichert ist. Und wir haben diese Strafanzeige gemacht. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass die Staatsanwaltschaft da gut ermitteln wird.
Vielleicht kannst du kurz erklären, dass du es gerade erwähnt, was Dementi genau bedeutet.
Dementi bedeutet, dass man etwas abstreitet, weil die Zöchling haben in ihren Aussendungen immer wieder behauptet, dass dort kein illegaler Restmüll vergraben wurde, sondern sie haben das einfach abgestritten. Das meine ich mit Dementi.
Der Fall liegt aktuell bei der Staatsanwaltschaft in Wien. Da hat er, glaube ich, begonnen woanders, aber jetzt wird das eben alles untersucht und kontrolliert. Wir waren aber nicht die Einzigen, die eine Strafanzeige eingebracht haben, Raffi, sondern noch jemand hat eine Strafanzeige nach dem gleichen Paragraphen eingebracht, wie wir dann herausgefunden haben.
Ja, und ich glaube, das geht zurück, wie wir darüber gesprochen haben, wie das im Dezember eigentlich alles passiert ist. Weil ich erinnere mich, wir haben kommuniziert, so was ich in meinem Video sagen kann auf Social Media, was ihr in euren Factsheets und den Artikeln rausbringt, damit wir so praktisch dual kommunizieren können auf Social Media und auch an die Medien halt rausgehen. Und dieser Plan ist eigentlich dann relativ schnell umgekippt, als dann irgendwie so war, hey, niederösterreichische Medien werden jetzt darüber berichten, wir müssen sofort rausgehen damit, ja. Also das war irgendwie so dann auf einmal das, okay, woher wissen die das? Wie passiert das? Da ist viel im Hintergrund passiert und eben auch auf Nachdruck von einer journalistischen Person, sage ich jetzt mal in dem Punkt, auf Nachfrage beim Land Niederösterreich ist dann von denen die exakt selbe Strafanzeige an die Zöchling gegangen, aber das mehr oder weniger eigentlich fast heimlich, still und leise, könnte man sagen, ne?
Also man könnte annehmen, sie wollten es gar nicht öffentlich machen oder kommunizieren, wenn nicht eine medial geschulte und interessierte, kritisch denkende Person da dahinter gewesen wäre und diese Nachfrage gestellt hätte. Das zeigt uns halt schon, dass es jetzt zum zweiten Mal passiert ist in diesem Erzählstrang, wie die Strukturen und Kommunikationswege, sag ich mal, in diesem Orbit, in diesem Umfeld sind, ohne es ganz konkret zu machen, aber es ist schon auffällig.
Ja, ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, das beweist eigentlich nicht nur, dass wir damit auf der richtigen Fährte sind und was aufgeklärt haben, was halt versucht wurde, verdeckt zu halten, sondern dass auch viele von diesen Sachen gar nicht funktionieren ohne diesen öffentlichen Druck. Ja. Also egal, ob es jetzt von einer NGO ist, egal, ob es von Aktivistinnen ist, egal, ob es online passiert, dass man sagt, man bereitet Social-Media-Sachen vor, man hat Leute, die das irgendwo an die Presse schicken, die das veröffentlichen. Wenn dieser Druck nicht da gewesen wäre dahinter, dann wäre das alles nie passiert. Und das wäre wahrscheinlich jetzt immer noch so genau im Betrieb wie davor und die würden sich fein abputzen. Und wenn das mit der Nachfrage nicht passiert wäre und dem weiteren Druck, dann hätten die wahrscheinlich keine Strafanzeige kassiert, ja. Also das ist eigentlich arg, mit was Unternehmen, vor allem in Niederösterreich, mit sowas davonkommen, ohne irgendwas zu befürchten, wenn da nicht einzelne Akteure, Akteurinnen Druck ausüben würden.
Absolut. Wir haben dann im Zuge schon der Satellitenbildgeschichte, über die wir geredet haben, aber dann vor allem im Rahmen der Strafanzeige, die auch öffentlich gemacht wurde von unserer Seite, sehr viele Hinweise erhalten über unsere Hinweisgeberinnenseite, über Telefonate, über Briefe, über verschiedenste Kanäle und Formen haben sich Leute an uns gewandt, die alle etwas dazu zu erzählen hatten, zu sagen hatten. Und es waren teilweise auch sehr hilfreiche Hinweise für unsere Arbeit dabei, neue Erkenntnisse, neue Ansätze, neue Ideen, wo wir nachstöbern, nachbohren können und dem nachgehen können. Vielleicht, Stefan, kannst du uns kurz irgendwie deine Highlights oder deine Schmankerl erzählen an Hinweisen, die hilfreich für uns waren oder vielleicht auch nicht?
Naja, für mich war das schon sehr überraschend, weil man sticht da sozusagen in ein Wespennest rein und besonders spannend ist, dass ab dem Moment, wo wir kommuniziert haben, dass wir eine Strafanzeige rausgeschickt haben, ist bei mir der Posteingang übergegangen. Also bei mir haben irgendwelche Leute angerufen, ich habe Briefe bekommen, wo in so ausgeschnittenen Buchstaben Hinweise reingegangen sind, was dort nicht stimmt. Über die Hinweisgeberseite hat das auch schon angesprochen. Und es waren halt auch Leute dabei, die uns auf eine falsche Fährte locken wollten oder die uns Hinweise gegeben haben, die jetzt uns sozusagen ablenken oder die wollten auch irgendwie in Erfahrung bringen, wie wir arbeiten oder wie viel Leute wir im Team
zum Beispiel sind. Klingt schon ein bisschen nach Hollywood, oder?
Ja, es war sehr kritisch. Also für mich war das ein bisschen Neuland, aber wir haben ein gutes Team und haben sich da dann gut abgesprochen. Und man geht ja da ein bisschen naiv hinein sozusagen. Also man muss sich vorstellen, man ist inmitten der Geschichte, im Nachhinein erzählt sich die Geschichte ja lustig und entspannt. Aber wenn man da im Moment drinnen ist und das auf einen einprasselt und dann werden da auch falsche Fährten gelegt oder ich bin immer hellhörig geworden, sobald mir jemand zu viele Fragen gestellt hat, über was wir wissen und was wir machen. Das war für mich dann ganz klar ein Indiz, okay, das ist jetzt nicht unbedingt jemand, der uns helfen will.
Also der will eigentlich nicht Informationen teilen mit uns, sondern Informationen einholen.
Genau, unsere genau. Kenntnis dann. Das ist sozusagen ein Vorwand da. Ja. Ich kann euch was geben oder auch zum Teil wurden mir Sachen berichtet, die eigentlich schon abgeschlossen sind und die jeder weiß, damit man sozusagen auf eine falsche Fährte gelenkt wird und da Ressourcen verschwendet in einer Recherche, die nichts bringt.
Ja, es ist schon arg, was wir da erlebt haben in diesem ganzen Ding. Und auch ihr könnt uns gerne unterstützen mit Hinweisen über unsere Hinweisgeberinnenseite oder indem ihr unsere Petition unterzeichnet unter act.gp/deponie. Denn wir bei Greenpeace stehen für eine verantwortungsvolle Müllentsorgung und strengere Kontrollen. Außerdem dürfen Profite nie auf Kosten von Mensch, Natur und Umwelt gemacht werden.
Da muss ich nur kurz reinspringen. Nur bitte Hinweis an die Zuhörerinnen. Wir haben einmal einen Hinweis erhalten, das war eine gebrannte CD. Bitte von sowas absehen, weil es gibt im ganzen Büro kein einziges CD-Laufwerk. Es war sehr schwierig, sozusagen an die Daten zu kommen, wann der Datenträger dermaßen veraltet ist.
Wir bleiben weiter beim Thema Hinweise und Netzwerke, die daraus entstanden sind. Natürlich sind ja nicht nur bei uns dann die Telefone oder Postfächer oder CD-ROM-Laufwerke zum Glühen gekommen, sondern auch du, Raffi, hast immer mehr Hinweise bekommen über deine Social-Media-Accounts und deine Reichweite. Und da haben uns auch zum ersten Mal Hinweise ereilt, dass es sich möglicherweise nicht nur um den Standort in St. Pölten handeln könnte. Und da sind auch zuerst allerlei Sachen herumgeflogen. Verfestigt hat sich dann aber vor allem ein Hinweis über ein sogenanntes Abfallballenlager in Markgrafneusiedl, der eingegangen ist und du bist dort hingefahren und hast dir das angeschaut vor Ort mit dem Investigativteam.
Genau, das war eigentlich dann so die Fortsetzung von der Story in St. Pölten, würde ich es einmal nennen, wo dann eben von euch wieder der Anruf gekommen ist, hey Raffi, hast du wieder Zeit, wir fahren wieder auf ein Feld und schauen uns ein bisschen was an. Und ja, so schnell ist dann eigentlich fast gegangen. Also das war im Frühling 25 eben, haben wir uns ins Auto gesetzt, sind rausgefahren, haben uns das einmal angeschaut, aber das Eindrucksvolle war eigentlich schon von Weitem erkennbar. Also wir sind auf eine Bauschuttdeponie, war es richtig, ja? Mhm. Sind wir darauf zugefahren bei Markgrafneusiedl und da stehen einfach zwei riesige Pyramiden aus so Müllballen, die in Plastik eingewickelt sind. Ähnlich wie ich es eigentlich aus meiner Kindheit am Land kenne, wenn du am Feld irgendwo diese riesigen Heuballen in so Plastik eingewickelt siehst, ja. Nur halt in Pyramiden, zwei nebeneinander, auf einer Bauschuttdeponie. Und das ist eigentlich, wie du vorher mit dem gesagt hast, 2008, darf man auf so Restmülldeponien oder Abfalldeponien eigentlich kein so ein Zwischenlager mehr haben. Warum steht das dann dort eigentlich? Das war die erste Frage, die natürlich gekommen ist. Und wie wir dann näher dran gekommen sind und vorbeigefahren sind, haben wir gesehen, dass, würde man schätzen, so zwischen 20% und 30% von diesen Säcken einfach komplett aufgerissen waren und überall der Müll rausgeflogen ist. Das hat gestunken wie sonst was. Also selbst irgendwie zwei Felder weiter, wo wir dann das erste Mal uns niedergelassen haben, um zu schauen, was geht da eigentlich ab? Hast du das noch wahrgenommen?
Wieso hat es erbärmlich gefährt?
Es ist wirklich arg gewesen. Was hat das dort zu suchen eigentlich? Das war eh so meine erste Frage eigentlich. So, warum steht das da? Ich glaube, ich habe eh dich gefragt.
Meine Erklärung ist, dass die Töchling in dieses Restmüllgewerbe eingestiegen ist 2019 und einfach keine Kapazitäten oder Ahnung hat, wie man damit umgeht. Und dann halt einfach dieses Zwischenlager da angelegt hat und ja, und sie wissen nicht, was sie damit tun sollen. Also ich glaube, sie bekommen den Müll, bekommen Geld dafür und dann wollen sie halt den Müll nicht behandeln, weil das teuer wäre. Hm. Und eingraben konnten sie ihn nicht mehr, weil wir die Deponie aufgedeckt haben.
Wo das passiert ist.
Und jetzt haben sie es halt dazwischen.
Dann stellen wir es halt einfach auf die Bauschuttdeponie. Ja, aber das ist ja auch wieder, also ich glaube, wir haben dann auch wirklich im selben Zug, wie wir das erste Mal ausgestiegen sind und uns das angeschaut haben, haben wir gesagt, das ist ja so gefährlich so, weil erst einmal der Müll fliegt raus, es verweht, daneben ist ein Naturschutzgebiet, gell?
Ja, es sind dort, das ist Natura 2000, also es sind dort seltene Vögel und es ist ein spezieller Sandboden. Also es ist eine sehr schützenswerte Gegend, aber das Absurde ist, dort ist Deponie an Deponie gereiht und dann ist diese Restmüllpyramide, die eigentlich auf einer Bauschuttdeponie gar nichts verloren hat und wie du gesagt hast, sind die Säcke alle aufgerissen, das Regenwasser sickert da durch und das war riesige asphaltierte Fläche und das geht dann alles in ein offenes Sickerwasserbecken. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, Wasser, das durch Restmüll sickert, kommt dann so aus braune, schlarz, stinkende Suppen raus und im Restmüll kann ja alles drin sein, wenn man Medikamente, Batterien, Lacke, Öle, alles, was man jetzt sozusagen in Restmüll schmeißt und das sickert dann in dieses offene Sickerwasserbecken und dann sieht man da die Enten landen und die geschützten Vögel aus dem Natura 2000 Gebiet Und ich meine, das ist völlig absurd. Es ist völlig absurd. Und noch dazu haben wir damals schon gescherzt, haha, das wird sicher wahrscheinlich zum Brennen anfangen, so wie das gelagert ist, wenn es ein bisschen wärmer wird. Und
wie viele Wochen war's?
Ich glaube, so 2 Wochen später.
Haben wir dann den Bericht vom Feuerwehreinsatz gesehen, dass dort diese Pyramide zu brennen begonnen hat. Und nicht irgendwo außen einer von diesen Müllballen, sondern mittendrin. Und das war ein Großeinsatz von der Feuerwehr, die das dann auseinanderziehen mussten, damit sie überhaupt den Brandherd löschen können. Das ist aber dann nicht einmal passiert, sondern es hat mehrmals gebrannt dort. Und das ist auch der Punkt, wo wieder einzelne Personen zum Einsatz kommen sind, weil mir dann aufgrund der Videos, die wir dazu gepostet haben auf Instagram, Freiwillige von der Freiwilligen Feuerwehr, die dort im Einsatz waren, geschrieben haben. Und dann habe ich wirklich so, ich bin aufgewacht und habe auf mein Handy geschaut, wieder ein Einsatz. Es brennt schon wieder. Es ist schon wieder passiert. Die ganze Zeit.
Das heißt, du hast einfach permanent Alerts bekommen von verschiedenen freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung.
Um 4 in der Früh, am Abend, Mittag, immer, ja.
Und warst eigentlich die Leitstelle, die sofort informiert wurde darüber, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass das kommuniziert wird und dass man sich damit beschäftigt, weil soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn es falsch ist, gibt es ja keine gesammelte Erfassung von all diesen Feuerwehreinsätzen, weil die freiwilligen Feuerwehren protokollieren ihre Einsätze, aber es wird nirgends zentral gesammelt und erfasst. Ja. Daher gibt es auch irgendwie keine, es kann kein Zusammenhang hergestellt werden, wo überall diese Brände passieren.
Ja, was man sagen muss, ist es ja, also ich finde es erst einmal arg, Vögel und alles beiseite, weil ich glaube, da wird es viele Leute geben, die sagen, ja, aber was hat das mit mir zu tun? So auf dem Podest hebt man sich dann. Aber dass halt dann wirklich tagelang Leute von der Freiwilligen Feuerwehr dorthin müssen, ihr Leben auch riskieren, muss man sagen. Es ist ein schwerer Brand gewesen. Und nicht nur das, sondern auch diese durchs Verbrennen, was da für Giftstoffe entstehen, was man einatmen kann, wo das hinzieht. Ja, das ist, also wie kommen die dazu, dass die das immer wieder machen müssen, immer wieder dorthin fahren müssen, immer wieder dieses Risiko tragen müssen? Und das ist ja dort nicht das Einzige gewesen, weil wir haben dann noch andere Feuerwehrleute geschrieben oder dieselben. Hey, in St. Pölten brennt es übrigens auch.
Und auf
dann
der Deponie.
Auf der Deponie, die schon geschlossen war. Und das ist dann so weit zurückgegangen. Ich habe mit einer Person hin und her geschrieben. Die hat mir dann gesagt, sie war im Jänner 24, also ein Jahr bevor wir dort die Schließung erwirken konnten eigentlich oder die Kontrolle, waren die dort in einem Großeinsatz, weil es verbrannt hat. Und das wird wahrscheinlich genau dasselbe Grund gewesen sein wie bei allen anderen Bränden. Zumindest was ich in Erfahrung bringen konnte von den Einsatzprotokollen, was ich mit ihnen geschrieben habe, Selbstentfachung. Also es hat einfach zum Brennen begonnen, was halt zum einen natürlich eben mit der Hitze zu tun haben kann, dass da eben unverarbeiteter Restmüll drinnen ist oder halt viel schlimmer, dass wir gar nicht wissen, was da drin ist. Vielleicht Akkus, Batterien oder sonstige Sachen, die einfach Feuer fangen, wenn sie unter Druck sind, wenn es heiß wird. Da kennst du dich am allerbesten aus, aber so, das ist, es passiert halt einfach immer wieder und wie du sagst, zentral protokolliert, dass wir jetzt sagen, es gab so viele Einsätze und deswegen gewesen. Nein, es sind freiwillige Feuerwehren. Die haben von den Bezirken, Gemeinden, Städten meistens eine Website, die sie selber betreiben und befüllen. Und da schreiben sie Einsatzberichte rein. Das kann man jetzt durchschauen und durchzählen. Ich sage einmal, dort in der Gegend Markgraf Neusiedl wirst sehr viel von dieser Müllpyramide finden.
Ja, es ist völlig absurd. Ich habe mit dem Behördenleiter telefoniert und habe ihm diese Brände berichtet und der hat davon nichts gewusst.
Weil wo arbeitet der?
Ja, bei der Umwelt- und Anlagentechnikabteilung des Landes Niederösterreich. Und die bekommen nicht mal die Meldung, wenn es auf so einen Standort von einem Müllabfallbetreiber, wo sie die Genehmigungen erteilen, wenn es dort brennt, die haben überhaupt keine Übersicht. Das ist völlig absurd, dass sozusagen der Raffi jetzt die Sammlung von all diesen Zöchlingbränden, das Callcenter der Zöchlingbrände geworden ist und die Behörde das nicht schafft, das irgendwie zu sammeln zumindest. Ja. Weil ich finde, das ist der spannendste Aspekt. Und wenn man Restmüll so lagert, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er brennt.
Ja, vielen Dank, Raffi, für auch diese ehrenhafte Tätigkeit, die du übernommen hast.
Ich sage danke an die ganzen freiwilligen Feuerwehrleute, die das machen auf jeden Fall. Ja. Also, dass ich da um 4 Uhr in der Früh Nachrichten kriege, dass die da gerade irgendwo einen Brand gelöscht haben, weil es brennt hat, weil irgendwer korrupt ist und seinen Job nicht macht. Das ist unverschämt eigentlich. Ja. Also danke an alle Leute, die das machen. Ja.
Wir haben auch noch weitere Hinweise bekommen. Zu anderen Standorten habe ich schon erwähnt. Wir haben über Markgraf Neusiedl gesprochen und das Ballenlager. Wir machen jetzt aber einen Sprung noch zu einem anderen Standort, der auch sehr spannend geworden ist in dieser ganzen Causa, kann man eigentlich schon sagen. Nämlich den Standort Kettlersbrunn. Dort befindet sich auch eine Deponie. Es handelt sich aber nicht um eine gewöhnliche Deponie, sage ich mal, wie wir sie in St. Pölten kennengelernt haben, sondern es ist ein bisschen was Ärgeres. Stefan, vielleicht kannst du uns deine Einordnung geben, was wir in Kettlersbrunn vorgefunden haben.
Kettlersbrunn ist irgendwo im Norden von Niederösterreich. Die Deponie befindet sich hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen. Also es ist mitten im Nirgendwo, dort ist nichts. Da geht nur ein schmaler Güterweg hin.
Wie ein Reiterhof oder sowas ist in der Nähe und das war's, ja.
Na, es gehört den Liechtensteins und die haben dort ihre Pferdezucht, was auch wieder sehr spannend ist. Und inmitten dieser malerischen, sage ich mal, halbwegs naturbelassenen Landschaft erhebt sich so ein grauer, riesiger Berg und eine große, große Halle. Und bei dieser Deponie kommen die gefährlichsten und giftigsten Abfälle hin, die es gibt. Also früher hatte man Giftmülldeponie gesagt oder Sondermülldeponie. Und bei dieser Deponie kommen diese gefährlichen Industrieabfälle, also wir reden hier von Sachen, die bei der Metallerzeugung übrig bleiben, hochreaktives, chemisch gefährliches, es frisst sich durch alle Materialien, also sehr, sehr, sehr gefährliches Zeug, quecksilberverseuchte Abfälle. Wenn man sich diese Gefahrenkennungen anschaut, die da dabei stehen, dann, ja, wenn man nur einen kleinen Löffel davon essen würde, ist man tot. Also sehr hochgiftig, wenn es irgendwo ins Wasser kommt, hochproblematisch, stark. Langfristige Gifte, also sobald es in die Umwelt kommt, wirkt das über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Und an diesen Standort kommen diese Abfälle hin und dort müssen diese Abfälle sozusagen stabilisiert werden. Und das Stabilisieren heißt, man gibt Zement dazu und Chemikalien, damit man das quasi neutralisiert.
Damit nichts mehr damit passiert und all diese Dinge nicht passieren,
genau,
die du gerade angesprochen hast.
Jeder einzelne dieser gefährlichen Abfälle muss vorher im Labor angeschaut werden, wie kann man den neutralisieren und stabilisieren. Dann wird im Labor ein Rezept erstellt und basierend auf dem Rezept wird dann dort in dieser Anlage das so zusammengemischt, dass das stabilisiert sozusagen in die Deponie eingebracht werden kann.
Ihr wart ja mehrmals dort vor Ort, gemeinsam getrennt voneinander. Wie waren denn eure Eindrücke vielleicht? Raffi, magst du beschreiben, was du dort gesehen hast, wie sich das für dich dargestellt hat, nachdem wir jetzt wissen, worum es sich dort handelt?
Ja, für uns war es ja eigentlich ein Nachmittagsprogramm, weil wir sind von der Müllpyramide, nachdem wir das gesehen haben, eigentlich direkt dann weiter.
Ja, es war in einer Tour.
Wir waren in einer Tour, ja, es war am selben Tag.
Die sieben Wahrzeichen von Niederösterreich.
Ich weiß, trifft es eigentlich ganz gut, dreißig von der Zöchling. Na, und der Stefan hat das, glaube ich, auch im Auto auch gesagt, wo wir dann gefahren sind, wie wir die Müllpyramide gefunden haben, dass ich irgendwie der Glücksbringer bin, weil zuerst in St. Pölten bin ich dabei, wir finden was. Dann nehmen sie mich dort mit, wir finden was. Er hat gesagt, ja, jetzt sind wir eh schon super, aber wir schauen jetzt trotzdem noch einmal in Kettlersbrunn vorbei, vielleicht ist da ja auch was. Und wir sind dann hingefahren, eben über diese wirklich sieben Berge, also das ist wirklich so, ja, sind irgendwo in einem Waldstück dann stehen geblieben, weiter weg davon, haben das in der Ferne gesehen und haben uns mal ein Bild davon machen wollen. Und im ersten Blick hat es eigentlich nicht nur normal ausgeschaut, sage ich jetzt einmal für die Umstände, sondern auch leblos, weil da war wirklich nichts los. Das war wahrscheinlich Mittagspause, ich weiß nicht, das war niemand dort, hat sich nichts bewegt.
Sperrstunde, weiß ich nicht.
Keine
Arbeiter,
gar nichts.
Betrieb.
Nichts. Überhaupt gar nichts. Und wir sind einfach mal dort oben gestanden bei dem Feld, haben uns das aus der Ferne angeschaut, Drohne wieder. Und ich glaube, das sind wirklich so 15, 20 Minuten gewesen, wo wir gesagt haben, okay, da ist nichts eigentlich. Ja. Und dann hat es so ein Areal an einer Ecke gegeben, wo wir näher hin sind, was so ein bisschen fragwürdig ausgeschaut hat, weil das war so eine Plane am Boden. Wir dachten eigentlich, das ist so asphaltiert, aber es ist eine Plane. Drunter liegt Zeug und oben drauf liegt auch so Geröll und Schotter und alles Mögliche.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, das macht überhaupt keinen Sinn von der Aufteilung gerade, wo sind wir da? So, wo befindet sich unsere Drohne gerade, was sehen wir da? Ich schaue auf Google Maps, das gibt's gar nicht. Wie kann das sein? Stefan haut sich dann ins Auto rein, Laptop auf und wird schon wieder Satelliten gecheckt. Hast du da so ein 6 GB Ding auch runtergeladen?
Nein. Aber man muss dazu sagen, das Satellitenbild war einfach älter. Es war einfach von 2023 und die haben in der Zwischenzeit einfach die Deponie erweitert.
Voll. Und das auch um ein großes Stück, also ich würde sagen fast ein Drittel größer von dem, was wir gesehen haben am Satellitenbild.
Wow.
Ja, wir haben dann in den Bescheiden nachgeschaut, sie haben vor Deponievolumen 1 Million Tonnen genehmigt gehabt und das ist einfach auf 3 Millionen erhöht worden. So aus dem Nichts heraus. Und in St. Pölten haben wir das schon gesehen, dass ständig diese Genehmigungen erteilt werden, dass Zöchling sozusagen, wenn die irgendwas brauchen, bekommen die jede Genehmigung. So erscheint es mir. Du hast dir da auch noch ein bisschen schlau gemacht.
Ja, voll. Also es ist genau das eigentlich, wie du sagst, und es deckt ja auch das, was wir vorher gehört haben. So auf der einen Seite gibt's eigentlich keine Verpflichtung von den niederösterreichischen Behörden, dass die sich anschauen, hey, da brennt's schon wieder, da ist das passiert, da stehen zwei riesige Pyramiden an Restmüllsäcken, wo wir nicht wissen, wo sie herkommen. Aber die anderen zwei Deponien von denen, wo die eine jetzt schon gesperrt ist, die haben da eine Genehmigung, ja passt, zack, mach mal.
Ja.
So nach dem Motto fühlt sich's halt an und schaut sich's halt an, weil ich denke mir auch, für was für ein, also Behördenwege. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Unternehmen ummelden müssen, ja, also den Firmensitz innerhalb von Wien verschieben. Was man da alles durchtelefonieren muss, was man da alles für Formulare ausfüllen muss und sowas. Und das ist ja ein Witz, eine Adressänderung im Vergleich zu, wir verdreifachen das Areal von einer Sonder- oder Giftmülldeponie. Und da wird einfach gestempelt und passt, ja. Und kontrolliert anscheinend nicht, weil das ist ja das Nächste dann. Nachdem wir dieses Areal mit der Drohne gesehen haben von oben, haben wir gesagt, hey, aber wenn da jetzt gerade keiner ist, gehen wir einfach hin, oder? Schauen wir uns das was dann her an. Und dann sind wir wirklich einfach nur um die Ecke gefahren und haben gesagt, okay, schauen wir mal, was wir dort sehen. Und da war wirklich dann, ich glaube, dort, wo wir ausgestiegen sind dann, wo dieses neue Areal war, hat man immer noch gesehen, dass die Erde, die da zum Aufschütten verwendet wurde, dass da so ein Plateau gebaut wurde, das hat urfrisch noch ausgeschaut. Also es hat wirklich so ausgeschaut, was vor Monaten maximal gemacht worden ist. Es war so lockere Erde noch. Und dann habe ich gesagt, okay, schauen wir mal, gehen wir darauf, was wir dort eigentlich dann so sehen können, während parallel noch die Drohne herumfliegt und alles, weil es ist ja eh niemand da eigentlich. Das war so der Beginn eigentlich, ne?
Ja.
Du hast, habe ich gehört, weil ich war bei diesem spannenden Trip leider nicht dabei, auch einen sehr interessanten Müllfund dort gemacht, weil dir etwas ins Auge gestochen ist,
ja,
was dort überhaupt nichts zu suchen hat.
Ja, also für mich war es wirklich, wie wir auf dieses Plateau gegangen sind, zuerst ein riesen Fragezeichen, weil ich halt eben zum Unterschied zu St. Pölten und was ich halt bisher vom Stefan gewusst habe, und ich bin ja kein Experte, absolut nicht verstanden habe, was darf da jetzt liegen und was darf da nicht liegen. Und dann bin ich halt da durchgegangen und habe es angeschaut und da sind irgendwelche bunten Keramiksplitter gelegen, irgendwelche Teile von Ziegelsteinen, ja. Und dann denke ich mir so, okay, schaut aus wie so Bauschutt halt einfach, der daherkommt. Frag ihn, Stefan, gehört das daher? Weißt du noch, was du gesagt hast?
Eher nicht.
Ja.
Das gehört auf einen Bauschutt-Deponie, ja, nicht auf einer Sondermülldeponie.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, na, ich schau mal, was ich noch finde und gehe halt weiter. 2 Meter weiter liegt eine Schuhsohle, auf der anderen Seite ein Gartenschlauch. Und dann haben wir angefangen, dass wir auch drinnen sind, da liegt auch super viel Plastikmüll. Und dann habe ich angefangen zu sammeln, ja, was drinnen liegt. Und vor allem unten bei diesem Abhang, wo diese Erde neu war, was ich da vorher gesagt habe, da hat es auch alles runterblasen. Und da sind wir dann unten durchgegangen auch nochmal. Da sind Etiketten gelegen, da sind Verpackungen gelegen von allem Möglichen. Und wir haben einfach mal ein bisschen was davon eingesammelt und fotografiert und angeschaut. Und auch versucht, was ist identifizierbar. Und dann gegoogelt, wo das herkommt oder was das sein könnte. Und das war wirklich alles von, kann man sagen, einem Haushaltsmüll, der irgendwie auf eine Deponie weggeführt wird, wo man alles zusammenhaut und sagt, ja, wird eh keiner sehen. Also so hat es zum einen ausgeschaut. Und das andere war wirklich so Industrie-Restmüll von Verpackungen eigentlich, die teilweise ein bisschen bearbeitet ausgeschaut haben, aber dann auch wieder nicht. Also die haben so eine Verpackung von irgendeiner Gewürzding gehabt, die so halb abgeschmolzen ist, aber man hat es noch erkannt, ja. Und das Absurde, was du gesagt hast, eben war, da ist eine Verpackung von einer Süßigkeit gelegen, die es bei uns gar nicht gibt. Also das ist etwas, was du vielleicht in irgendeinem internationalen Snackshop finden kannst, wie es ein paar gibt in Wien, ja, oder halt ansonsten aus dem Ausland kommt. Woher es genau kommt, können wir jetzt nicht wissen, aber bei uns gibt es das regulär so nicht erhältlich und dort liegt der Müll davon.
Wir können auf jeden Fall festhalten, es hat dort nichts verloren und es gibt eigentlich auch keine plausible Erklärung, warum das dort ist oder wie es
dort gekommen
ist.
Ja, es gibt schon eine Erklärung.
Ja?
Es gibt nämlich in Österreich ein Müllverbrennungskraftwerk, das nicht an die Fernwärme angeschlossen ist. Das heißt, die wollen aus der Verbrennung nicht Energie produzieren, sondern nur Strom. Und daher verbrennen sie möglichst viel, möglichst schnell und daher möglichst unvollständig.
Okay.
Und das Gesetz sagt, 5% Kohlenstoff, bla bla bla, darf sein. Das heißt, die haben sehr viel Plastik in diesen, was dann bei der Verbrennung überbleibt. Da liegen oft ganze Bananenschalen drin oder eben auch diese Plastikresteln, die sie angeschmolzen sind. Und das Material von dieser Müllverbrennungsanlage dürften die als Fundament verwendet haben für diesen Deponieausbau. Weil wir haben dort die Plane gesehen und dann haben sie auf diese Plane quasi diesen Verbrennungsrückstand aus dieser Verbrennungsanlage draufgeschmissen. Aber es war halt total irritierend, weil wir haben da zum Teil ein ganzes Kinderspielzeug gefunden. Wir haben dort Besteck, Löffel, Messer, Gabel. Also es ist, je länger man da geschaut hat, das war wirklich ein wirdes Sammelsorium an Sachen, die dort eigentlich nicht hingehören, ja, und die man relativ leicht auch rausholen kann, weil es gibt so Wirbelschichtanlagen, das kann man sich einfach trennen und ich verstehe überhaupt nicht, warum, dass man das auf eine Sondermülldeponie schmeißt, ja.
Wir haben darüber auch wieder natürlich die Behörden informiert, die sind auch tätig geworden, auch selbstständig tätig geworden in diesem Fall. Und es ist auch in Kettlersbrunn zu einer Kontrolle gekommen, des Standortes. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt sagen, es gibt wahrscheinlich schon Ergebnisse, nachdem das im Mai stattgefunden hat und Labore in der Regel nicht über mehrere Monate brauchen, um diese Analysen und Proben auszuwerten. Wir kennen die Ergebnisse aber noch nicht. Das ist einfach der Stand der Dinge.
Ja, aber wir wissen, dass der Standort umfassend geprüft worden ist. Also nicht nur von der niederösterreichischen Behörde. Ich bin sehr froh, dass so das Ministerium auch zuständig ist, weil sobald es um Sondermüll geht, geht es auch um Import-Export und solche Sachen. Da ist das Ministerium zuständig, dass diese, wenn diese gefährlichen Abfälle sozusagen entschärft werden, dann müssen die ausgestuft werden, heißt das. Und das muss das Ministerium sozusagen kontrollieren oder es muss eingemeldet sein. Und die haben da auch mitgeprüft und die sind da auch hingefahren, haben mit einer Sonde reingegraben und Temperatur gemessen, viele Proben gezogen, haben sich die Standortdokumentation allumfassend angeschaut und da warten wir jetzt sozusagen, bis das die Behörde uns Ergebnisse mitteilt oder der Öffentlichkeit mitteilt. Es wäre auch sehr hilfreich, wenn jeder, der Lust und Laune hat, hier Anfragen stellt an die niederösterreichische Behörde. Es gibt jetzt das Informationsfreiheitsgesetz. Das kann jeder machen. Hey, was ist da rausgekommen? Das wäre sehr hilfreich, wenn das jeder macht.
Voll, ja. Und das schreibe ich genauso. Und das ist auch wieder, to bring it back, von dem Punkt, den wir vorher geredet haben, wieder eigentlich in zweierlei Maßen gemessen oder auch gehandelt wird. Weil davor in St. Pölten ist das ruckzuck gegangen eigentlich, muss man sagen. Also wir sind da eigentlich ja fast überrumpelt worden, wie schnell das dann medial und alles mögliche nach draußen gegangen ist. Bei Kettlers Brunnen ist das gar nicht passiert. Also das ist mehr so ein Ding von, wir versuchen das möglichst klein zu halten, sodass niemand da was weiß. Und wir haben natürlich auch uns darauf vorbereitet eigentlich, hey, wir wissen, da ist jetzt eine Prüfung. In einem Monat circa werden wir wahrscheinlich was wissen und dann können wir wahrscheinlich irgendwie in die Öffentlichkeit gehen. Turns out, 5 Monate später, immer noch nichts.
Ja, das war sehr absurd, weil wir haben, du wusstest ja, ja, dass die Kontrolle ist. Wir wussten auch ungefähr den Tag, wann die Kontrolle ist, plus minus eins. Haben uns medial vorbereitet, Factcheck geschrieben, Presseaussendung und dann wartet man. Und dann ist gar nichts passiert. Ja. Und die Behörden haben gar nichts kommuniziert. Ja. Und erst auf Nachfrage von einer Journalistin wurde bestätigt sozusagen, dass seine Kontrolle stattgefunden hat. Und erst dann sind wir sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen. Weil wir können ja nicht vorher an die Öffentlichkeit gehen, weil dann gefährdet man ja die unangekündigte Kontrolle. Und das Spannende war, wir gehen mit der Presseaussendung raus, um, glaube ich, 7 in der Früh sind wir am nächsten Tag rausgegangen oder 6 in der Früh. Ich bin aufgestanden, Kaffee, läutet mein Firmentelefon, irgendeine Nummer, die ich nicht kenne. Ja, okay, denkt mir, ist ein Journalist wahrscheinlich, Journalistin. Heb ab, ist das der Junior-Geschäftsführer, der Zöchling? Der hat mich angerufen und er war sehr aufgeregt und sehr aggressiv, aber ich habe abgehoben mit Stefan Stadler, Greenpeace Österreich, schönen guten Morgen.
Ja, Zöchling spricht, ja.
Und das war für mich schon ein bisschen so eine Schrecksekunde. Er hat sich dann auch irgendwie eingefangen und wollte dann irgendwie, hat er kalminiert, dass wir uns treffen sollten und dann zeigt er mir das alles, bla 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 und ja.
Also er hat dich zu einer Promotion-Tour auf die Mülldeponie eingeladen.
Ja.
Bist du hingefahren?
Noch nicht.
Vielleicht suchen die ja wen neuen für die Pressestatements, ja, nach dem St. Pölten.
Ich habe jetzt seine Handynummer, ich kann ihn ja anrufen.
Ich möchte einen Bogen zurückspannen zu St. Pölten, weil wo es schon Ergebnisse gibt mittlerweile, seit dem Sommer, ist eben die Skandaldeponie in St. Pölten. Da wurden im August die behördlichen Untersuchungsergebnisse bekannt gemacht. Und da hat sich auch wieder eine Parallele gezogen und der Kreis geschlossen, weil was wir dort in diesem Abschlussbericht gesehen haben, ist, dass Müll in St. Pölten in der Deponie vergraben wurde, der von einem anderen Standort kommt, über den wir gerade gesprochen haben, nämlich aus der Gift- und Sondermülldeponie in Kettlersbrunn. Das ist schon ein ziemlicher Hammer.
Naja, er kommt nicht von dort, sondern er sollte eigentlich in einer Anlage wie Kettlersbrunn sein und nicht in St. Pölten.
Okay. Ja.
Also, und man muss dazu sagen, die Behörde hat sozusagen einen Bescheid erlassen, dass die Deponie saniert oder geräumt werden muss.
Die in St. Pölten.
Genau. Und die Zöchling haben das rausgezögert ohne Ende mit allen Rechtsmitteln, die sie zur Verfügung hatten. Wir haben ja vorher schon erzählt, dass wir die Strafanzeige gemacht haben. Und dieser Untersuchungsbericht, den hat die Behörde nie veröffentlicht. Den haben wir erhalten. Aber der wurde nie veröffentlicht und in diesem Untersuchungsbericht steht drinnen, dass erstens ausländischer Müll gefunden worden ist auf der Deponie in St. Pölten. Dann sind mehrere Big Bags, also es sind so 1 Kubikmeter große Plastiksäcke, die mit Metallkrätze, also hochgiftigen Industrieabfällen gefüllt waren, die unbehandelt waren. Die sind bei den Labortests in dem Untersuchungsbericht, sieht man, dass jeder Grenzwert bis zu das 33-fache ausschlägt. Also es ist auch sehr gefährlich. Es steht auch im Untersuchungsbericht drinnen. Es ist dann auch für die Arbeiterinnen vor Ort erlassen worden. Die müssen schwere Schutzkleidung tragen, zumindest Atemschutz. Weil man muss sich vorstellen, die graben jetzt sozusagen diese Deponie wieder ab und wissen nicht, was da eingegraben worden ist. Und wenn die auf so gefährliche Abfälle stößen und diese unbehandelten Abfälle vielleicht einatmen und die sind hochgiftig, dann ja, viel Spaß. Die haben deswegen jetzt schweren Atemschutz, müssen die dort tragen beim Ausgraben. Und die Mengen sind beträchtlich. Also es sind ungefähr 90.000 Kubikmeter Müll festgestellt worden. Das ist ungefähr die Abfallmenge, die 1,5 Million Niederösterreicherinnen pro Jahr produziert. die ist dort unbehandelt oder zu wenig behandelt sozusagen eingegraben worden, neben diesem ganzen anderen Zeug, das dort auch nichts verloren hat. Und die Behörde hat jetzt durchgebracht, dass das saniert werden muss. Also es ist klar, dass diese Falschdeponierung muss wieder raus und es muss quasi draußen nachbehandelt werden. Und die Zöchling dürfen selber entscheiden, wie es behandelt wird. Also es gibt da drei Möglichkeiten. Entweder man bringt alles in die Verbrennungsanlage und verbrennt es, oder man behandelt vor Ort nach, je nachdem, wie die Müllfraktionen sind.
Ist da schon geklärt, welches Verfahren zum Einsatz kommt? Haben die da schon irgendwas gesagt dazu, wie sie das machen wollen?
Nein, ich weiß nur, dass die Behörde sozusagen das begleitet und beaufsichtigen wird. Am wahrscheinlichsten ist die Vorortbehandlung, weil dann spart man sich die Lastwagenfuhren und es ist billiger, deutlich billiger wie das Verbrennen. Das Verbrennen kostet so 150 bis 150 Euro pro Tonne. Wenn man vor Ort behandelt, ist es ein bisschen günstiger. Und ich glaube, dass die Zöchling halt das möglichst günstig machen will. Ich hoffe, dass die Behörde da gut drauf schaut, dass das möglichst günstig auch gesetzeskonform ist. Aber der Beseitigungsaufwand sozusagen, um das zu sanieren, es wird 1 bis 2 Jahre dauern, schätzt der Behördenleiter. Und die Kosten werden auf 10 bis 20 Millionen Euro geschätzt. Und wer weiß, was da noch zutage kommt, weil die Deponie ist ja jetzt nur stichprobenartig, sind 22 Schächte angelegt worden, wo reingegraben wurde. Aber was da sonst noch drinnen liegt, kann man ja mit dieser Methode nicht sehen. Also wir können gespannt sein, was da noch alles ans Tageslicht kommt.
Voll. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, weil ich, wie du mir das gerade vorher erzählt hast, also vor der Aufnahme haben wir gerade drüber geredet, dass die Zöchling jetzt selbst diesen Sanierungsweg und keine Vorgaben erhält eigentlich. Die dürfen entscheiden, wie sie das jetzt machen. Das finde ich schon wieder irre, weil die haben ja mehrfach illegale Aktivitäten dort gemacht, was nachgewiesen wurde, Strafanzeige kassiert, vollkommen rechtens. Und jetzt dürfen die sich selber aussuchen, wie sie dieses Problem sozusagen lösen. Und wir wissen aus der Vergangenheit, die niederösterreichischen Behörden waren da ein bisschen nachlässig, was das angeht. Ja, die haben denen gesagt, da habt ihr Genehmigung, da habt ihr Genehmigung, da habt ihr Genehmigung, ah, Kontrolle, nein, machen wir nicht, jetzt müssen wir nicht schauen. Da brennt's, ah, haben wir nicht gehört, wissen wir nicht. Ja. So ist ein bisschen das Bild von außen jetzt von mir gerade zu dem Zeitpunkt. Und dann ist jetzt halt wirklich die Frage oder beziehungsweise die Hoffnung, dass das jetzt ordentlich gemacht wird.
Ja.
Und die Frage stellt sich halt wirklich, ob das passieren wird. Ich denke, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass da halt dieser Druck trotzdem existiert von der Öffentlichkeit, weil das wäre sonst auch mit der zweiten Tour, die wir gemacht haben in Kettlersbrunn, niemals passiert. Also die niederösterreichischen Behörden oder auch Medien, Journalistinnen, irgendwelche Leute, die da vielleicht investigativ was machen wollen, sind ja nicht selber auf die Idee gekommen, dass sie schauen, hey, was hatten die Zöchling noch für Standorte in Niederösterreich, die wir anschauen können? Das haben ja auch wieder wir gemacht. Das ist ja wieder nur ein Druck, der da weitergeschoben wurde, sonst wäre nichts passiert. Also in Niederösterreich wäre keiner auf die Idee gekommen zu sagen, ah ja, St. Pölten, ja, da haben wir jetzt das Problem, das ist ja wirklich illegal, wie da der Restmüll behandelt worden ist. Ah, die haben in Kettlersbrunn eine noch gefährlichere Deponie eigentlich. Na, die schauen wir uns nicht an. Ah, da haben wir letztes Jahr erst 4 Sachen genehmigt. Ja, wird schon passen. So ein bisschen diesen Eindruck bekommt man davon, ja.
Es ist verfilzt. Es gibt ja auch schöne Bilder von der Johanna Mikl-Leitner, der Landeshauptfrau von Niederösterreich, die dann zur Eröffnung von seinem Zöchling-Standort fährt und mit dem Geschäftsführer lächelnd in die Kamera schaut. Und dort immer, wenn irgendwas gebaut oder eröffnet wird, auftaucht und das einweiht und so. Also man sieht da schon eindeutig Verschränkungen.
Ja, die Frage ist, wie tief die gehen und wer da alles mit drinnen steckt. Aber ich sage mal so, in Österreich sind wir der Korruption ja nicht fremd.
Ja, man sieht einfach, dass trotz dieser Widrigkeiten unsere Arbeit Wirkung hat. Also ich habe die Versicherung gekriegt oder ich weiß, dass das Kontrollwesen jetzt in Österreich geändert worden ist, was Deponien betrifft. Also zumindest in Niederösterreich, die werden jetzt immer vorher schon mit einer Drohne fliegen und schauen, was passiert. Wir haben auch bemerkt, dass die Bevölkerung unheimlich sensibilisiert ist. Also das Thema Müll ist dieses Jahr so groß in den Medien wie noch nie. Man liest ständig drüber, davor war Müll schon ein bisschen so, ja, was will man da noch machen? Zu mir ist öfters gesagt worden, Müll interessiert eigentlich niemanden mehr. Und seit dem Deponieskandal, seit wir das aufgedeckt haben, merke ich, dass es da schon einen Wahrnehmungsshift gibt sozusagen. Und ich meine, wir können schon verdammt stolz davon sein, dass wir das geschafft haben, dass wir da so dran geblieben sind und dass die Deponie jetzt saniert werden muss. Man muss sich das vorstellen, dass 100.000 Kubikmeter müssen jetzt über 2 Jahre ausgegraben werden. Und das Unternehmen ist nicht davon gekommen, sondern sie bekommen eine fette Strafe. Die Strafanzeige läuft noch. Die Verwaltungsstrafen, weiß nicht, müssen horrend sein. Und wir haben da ein Wespennest sozusagen angestochen und viel ausgelöst und es endet ja nicht damit, sondern es geht jetzt immer weiter. Also ich glaube, das war ein wichtiger Schritt sozusagen, um die österreichische Abfallwirtschaft zu sensibilisieren.
Es ist zwar sehr viel Ernstes, was uns irgendwie passiert und womit wir uns beschäftigen bei diesen Recherchen, und manchmal hat man einen Frust, eine Wut, eine Verzweiflung. Aber dann gibt es auch diese kleinen Momente, die einen irgendwie zum Schmunzeln bringen, und dir ist ja auch sowas passiert, wie du ein Video aufgenommen hast. Ich glaube, beim Ballenlager in Markgrafneusiedl war das.
Ja, wir sind ja da vorbeigefahren an dieser Pyramide und die sah schon sehr eindrucksvoll und riesig aus, sage ich jetzt einmal von den Proportionen. Und dann habe ich die Idee gehabt, nachdem wir alles gesehen haben, hey, stell's mich mal da vorne ab. Ich will da den Beginn von dem Video filmen, weil das so arg ausschaut, wenn diese Müllpyramiden im Hintergrund stehen. Und dann gehe ich halt raus, der Wind geht wie sonst was, mit blast alles weg. Und dann habe ich schon den dritten Take aufnehmen müssen. Und dann stehe ich da halt so im Selfie-Modus und filme mich halt, wie hinter mir diese Müllpyramiden stehen. Und auf einmal biegt vorne der Zöchling-LKW in die Straße ein, fahre mich zurück. Ich bin nur so... Ich gehe nur spazieren.
Ja, wie bestellt, oder?
Ist mir ja herrlich zum Anschauen vom Auto. Also stellst du da.
Ja, ja.
Da kommt ein guter Last.
Aber das war auch nicht unsere einzige Begebenheit mit einem Zöchling-LKW. Also die verfolgen uns ja fast, könnte man schon glauben. Weil auch in Kettlersbrunn haben wir ja so ein Erlebnis gehabt. Aber was war da genau los?
Nein, in Kettlersbrunn, diese Sondermülldeponie. Das geht ja quasi fließend vom Acker, wo Weizen angebaut wird, über auf die Sondermülldeponie. Du hast dazwischen eigentlich nichts, da ist kein Zaun, gar nichts. Wir haben dort auch sehr viele
Mikrobotten,
gar nichts. Also das ist in diesem malerischen Tal, wo uralte Eichenwälder sind und eben dieses Weizenfeld, dieser Acker, wo der Weizen relativ klein war. Und dann schließt einfach die Deponie an und dann ist dieser grau-blau...
Das ist ein bisschen wie aus Herr der Ringe, so Mordor oder sowas mittendrin,
ja,
eigentlich
so,
im Elbenwald.
So grau-blauer... In allen Farben der Bösartigkeit schimmender Berg. Und da kann man einfach drauf spazieren. Also da kannst du einfach direkt drauf spazieren. Wir haben dort auch Hasen gesehen, die rumlaufen. Im Sickerwasserbecken habe ich Entenbaden gesehen. Da bin ich kurz verzweifelt, wie wir einmal dort waren. Also wenn man weiß, dass dort Sondermüll, der irgendwie stabilisiert worden ist, lagert und dann sickert das Wasser durch und das ist dann in einem Becken und in dem Sickerwasser ist alles drin, ja, und dann schwimmen da die Enten, dann, also das ist mir schon sehr schier geworden. Und wie wir dann eben gemeinsam dort waren,
Gartenleuche, Schuhsohlen und sonstiges
und
gesammelt haben.
Und das, was wir observiert haben, wir sind richtig reinkippt. Also wie ja, so kleine Kinder, die so, oh mein Gott, was haben wir da jetzt alles gefunden? Und dann ist plötzlich so dieser fette Lastwagen vor uns aufgetaucht, der ist so von der Seite aufgefahren. Wir haben das überhaupt nicht mitgekriegt. Und
das ist dann richtig ausstellt, weil es ist ja wie so ein Hang. Wir sind da oben gegangen auf so einem Plateau und auf einmal erhebt er sich so von unten von vor uns. Wir sehen so die Fahrerkabine raufkommen. Und davor war ja nichts dort, das war ja leer. Wie Mittagspause oder ausgestorben halt, da war niemand. Und auf einmal ist sie genau vor uns.
Es war absolute Stille und plötzlich kommt aus nichts, dieser Lastwagen, der ist dann einfach auf dieses Plateau gefahren und hat dort abgekippt und es war ihm völlig scheißegal, was das wieder
weitergefahren.
Wahnsinn.
Nein.
Also ihr habt zweimal Glück im Unglück gehabt mit solchen LKWs.
Ja, die LKW-Fahrer kennen uns noch nicht. Also schauen wir mal, wie es das mal ausschaut.
Und unser Drohnenpilot hat einfach den Ehrgeiz gehabt. Der hat das einfach völlig ignoriert, dass dieser Lastwagen da ist, sondern er hat auch versucht, dieses Abkippen bestmöglichst zu filmen mit der Drohne.
Das ist einfach seine Leidenschaft für die besten Bilder. Da ist er gefolgt. Aber es ist ihm nichts passiert.
Nein, ist nichts
passiert.
Allen
geht's gut.
Super.
Das war's für heute. Wir bleiben auf jeden Fall weiter für euch dran. Wir haben jetzt gehört, wie es in St. Pölten vorerst ausgegangen ist und halten euch natürlich im Laufenden, was mit Kettlersbrunn passieren wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst einen Like da, einen Kommentar, abonniert unsere Kanäle auf Spotify, Apple Podcasts, auf YouTube, erzählt es all euren Freundinnen und Freunden. Und auch nochmal die Erinnerung, ihr könnt eure Hinweise bei uns auf der Hinweisgeberinnenseite melden, damit wir uns für diese Umweltmissstände einsetzen und dagegen ankämpfen. Und unsere Petition unter act.gp/deponie unterzeichnen. All die Links zu den genannten Themen und Beiträgen findet ihr unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.